Genau, ich möchte mit was starten, mit einem Gedanken, mit einem Eindruck, mit einer Geschichte aus der Bibel, die ich irgendwie am Dienstag auf dem Herzen hatte. Und das ist die Geschichte von der Ruth. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Eine Frau, die ihren Mann verloren hat, der gestorben ist, ihr Schwiegervater ist tot und ist eigentlich nur noch ihre Schwiegermutter übrig. Und sie entscheidet sich dafür, mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land zu gehen. Und ich finde das echt beeindruckend, so, wo sie auf dem Herzen hatte, ihrer Schwiegermutter zu folgen. Und sie geht in das fremde Land und fängt dort an, auf einem Feld zu arbeiten und Ehren zu lesen. Und der Gedanke, den ich einfach dazu hatte, ist, die Frau hat echt was investiert. Ihre Heimat zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen und dort eine Arbeit zu machen, um sich zu ernähren, aber auch vor allem ihre Schwiegermutter. Und ich kann es, glaube ich, nur schwer abschätzen, was es kostet, den Preis, den sie gezahlt hat. Aber das Ende der Geschichte ist, dass sie den Boas bei dem Mann auf dem Feld, wo sie da gearbeitet hat, dass sie den heiraten wird, einen reichen Mann. Ohne, dass es ihre Absicht war oder ihr erster Gedanke, okay, ich mache das jetzt, ich lese die Ehren und ich diene meiner Schwiegermutter, damit ich einen reichen Mann heirate. Das hat sie nicht gewusst und das hat sie auch nicht geahnt. Aber das war der Lohn für die Investition, die sie getätigt hat. Und das fand ich irgendwie echt stark und echt beeindruckend, zu gucken, hey, wo darf vielleicht ich auch in etwas investieren, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt. Etwas investieren heißt eben auch, sich etwas kosten zu lassen. Und das, glaube ich, auf eine Art und Weise von Gott zurückerstattet wird, wie man es uns vielleicht nicht gerade vorher vorstellen kann. Genau.
Ich hatte am Dienstag, als wir zusammen gebetet haben, immer wieder diesen Bibelvers gehabt aus Hosea 4, Vers 6, wo Gott über sein Volk sagt, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Und Erkenntnis sind nicht Wahrheiten. Wahrheiten stimmt man. Also ich glaube, wir haben ein anderes Verständnis von Erkenntnis, als was damals als das jüdische Volk hat. Wir verwechseln manchmal Erkenntnis mit Wahrheiten. Und Wahrheiten kann ich schnell zustimmen. Aber Erkenntnis bedeutet eine gelebte Wahrheit. Weil wenn ich einer Wahrheit nur zustimme, dann ist es eine Richtigkeit. Wie zum Beispiel Gott heilt und ich stimme dazu, ja, Amen. Wenn ich aber das erkenne, dass Gott heilt, dann fordert mich das heraus. Weil wenn ich einen Kranken sehe, dann weiß ich, kann ich hingehen und der Krankheit befehlen, dass sie gehen soll. Das bedeutet Erkenntnis haben über dieses Thema. Es fordert mich selber heraus. Also ich erzähle ganz kurz noch was von gestern. Wir waren gestern einladen und Heilung ist gerade so durch die Heilungswoche noch ein Thema, wo ich sage, ich will da wirklich rein, Jesus. Ich will da was erleben und ich will da was sehen. Und es gab gestern den Moment, da habe ich einen gesehen, der hier einen Verband hatte. Und ich wusste, dass Gott mich herausfordert und sagt, was glaubst du jetzt? Wem glaubst du? Glaubst du einer Richtigkeit oder willst du eine Erkenntnis leben? Und hat mich aufgefordert, dahin zu gehen und für den jungen Mann zu beten. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und das ist die Entscheidung, die wir treffen. Glaube ich da einer Richtigkeit oder wird es in meinem Herzen so verankert, dass es eine Erkenntnis wird?
Ich habe ein bisschen was Längeres auf dem Herzen, eine Bibelstelle, Markus 10, genau, ab Vers 17. Ich denke, ihr werdet am Schluss auch die ganzen Puzzleteile von dem, was jetzt jeder gesagt hat, denkt man zuerst mal, wie gehört das zusammen? Ich denke, am Schluss werdet ihr es irgendwie auch merken. Genau, Markus 10, Vers 17, das ist der reiche Jüngling. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie, also vor Jesus, auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mich fordert diese Bibelstelle sehr, sehr heraus, weil Jesus zählt ja zuerst die ganzen Gebote auf, also nicht alle, aber die meisten davon. Und ehrlich gesagt, die zu halten, ist ja schon mal, also Ehre Vater und Mutter, kein Falschzeugnis und so weiter. Ich finde es manchmal schon, ja, ist schon einiges so. Und dann ist es nicht mal genug, dann sagt er auch noch: Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also Jesus hätte ja auch gereicht, du sagst: Komm, du hast zu viel, gib doch davon was ab, sei auch großzügig und dann hast du es geschafft. Da sagt alles, verkaufe alles, gib's weg, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus reicht das wohl nie, ist wohl nie genug. Der hat schon echt viel gemacht, der hat es von Jugend an alles gehalten. Also ich habe das nicht geschafft und es ist wohl nie genug. Der will noch immer mehr. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir manchmal so, du sagst, jetzt komme ich schon in die Gemeinde, jetzt gebe ich schon meinen Zehnten, ich bete, ich, was weiß ich, jetzt soll ich auch noch mich um Menschen kümmern, Menschen dienen, sie heilen, was weiß ich, was will Jesus noch alles, ganz ehrlich. Ich bin überfordert damit. Ich schaffe das nicht. Irgendwann muss doch irgendwie auch mal genug sein. Und ich glaube, dass Jesus eine komplett andere Brille auf hat. Dass es eigentlich um was völlig anderes geht. Ich will mal nur ein paar Verse jetzt einzeln immer mal wieder rauspicken, um das zu betonen. Vers 21. Da steht, da wurde Jesus zornig und sagte: Verkauf alles. Nein, da steht, er gewann ihn lieb und sagt ihm dann: Verkauf alles. Und ich persönlich, für mich war das echt ein Aha-Effekt, als ich diesen kurzen Hinweis gelesen habe. Er gewann ihn lieb und dann sagt er ihm: Verkauf alles. Ich glaube, dass Jesus wirklich die ganzen Mühen von dem reichen Jüngling, von diesem jungen Mann gesehen hat. Der hat gesehen, wie sehr er sich anstrengt, wie sehr er sich bemüht. Und wie er versucht, irgendwas selber zu schaffen. Und deswegen, und er hat ihn lieb gewonnen. Und für mich ist das, was er dann sagt, einfach ein liebevoller Rat, ein befreiender Rat, eine Einladung zu was völlig viel besseren, weil in Vers 20 antwortet der Jüngling: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Vers 24 sagt Jesus: Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes zu kommen? Meine Frage ist: Auf was vertraut der Jüngling? Ich habe alles gehalten von meiner Jugend an. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes zu kommen? Was denkt ihr, auf was vertraut der junge Mann? Es steht hier, er vertraut auf sein Reichtum. Ich glaube aber, dass es nicht zuerst um das Geld geht, sondern er vertraut in sein Reichtum oder besser gesagt in das, was er selber geschaffen hat. In das, was er sich selber all die Jahre erarbeitet hat, auf das vertraut er und kann es am Ende auch nicht loslassen. Und es ist nicht zuerst das Geld, das ist eine Art, wo sich das ausdrückt, aber das, was ich geschaffen habe, weil er sagt, ich habe das alles gehalten. Also er ist jemand, der sehr auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut. Das zu schaffen, mein Leben selbst hinzubekommen, es irgendwie zu managen, hat auch viel erreicht. Ne? Und Jesus lädt ihn zu was Besserem ein, weil er ihn liebt. Zu was lädt er ihn denn ein? Vers 27. Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich will gern die Geschichte auch noch weiterlesen. Also das geht nämlich eigentlich weiter. Das ist dann 28 bis 31. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und den Letzten die Ersten. Zu was lädt Jesus ein? Auf der einen Seite zu völliger Hingabe, sage ich nachher noch was dazu. Aber ich glaube, es geht ihm gar nicht zu sehr auf lass alles los, sondern das Bessere ist hier. Vers 29 und 30, er bekommt es hundertfach zurück. Jetzt in dieser Zeit, nicht im Himmel, also da auch irgendwie, ja, aber jetzt in dieser Zeit, das finde ich echt abgefahren. Und nicht nur Glück, sondern da stehen wirklich Dinge, der bekommt Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und was weiß ich, zurück, hundertfach. Und ich finde, Vers 31 war in dem Fall für mich auch eine Offenbarung. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Ich glaube, er fordert den Jüngling oder uns auf, wirklich zu sagen, okay, ich vertraue nicht auf meine eigenen Fähigkeiten. Ich will es nicht selber hinbekommen, sondern ich will mich Gott völlig ausliefern am Ende, völlig auf ihn zu vertrauen. Und auf den ersten Blick scheint es irgendwie ein Paradox zu sein, zu sagen, na, ist doch Quatsch, ich gebe alles her und dann? Und ich glaube aber, dass das ein Geheimnis ist, so wie es viele andere Geheimnisse im Reich Gottes gibt, die völlig unlogisch sind. Wer gibt, bekommt. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und hier ist es eben auch, die Letzten werden die Ersten sein. Weil ich glaube, dass das wirklich so ist, wenn ich das komplett hingebe, sieht es zuerst so aus, als bin ich der Letzte, habe weniger, zu wenig für mich, es reicht nicht von meiner Zeit, von meinem Geld, von allem, was ich bin, es reicht nicht mehr für mich, so sieht es erstmal aus. Aber die Letzten werden die Ersten sein. Warum? Weil hier ein Geheimnis dahinter steckt. Wenn ich das gebe, ist es nicht mehr meine Kraft, ist es nicht mehr davon abhängig, wie viel ich schaffe. ist das Limit nicht meine Fähigkeit, was ich schaffe, sondern ist das Limit seine. Wie es heißt, bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Das Limit ist plötzlich seine Fähigkeit und die ist unendlich. Und deswegen bekomme ich 100-fach zurück und habe am Ende 100-mal mehr als alle, die das versuchen, selber zu schaffen. Deswegen überhole ich, bin der Erste. Wobei es nicht darum geht, der Erste zu sein. Ich will nur sagen, das ist das Prinzip dahinter. Und es scheint so paradox und ganz ehrlich, mich fordert es ohne Ende täglich heraus. Und ich will nochmal sagen, wie Lydia sagte das auch, es geht nicht um Richtigkeiten. Die Bibelstellen haben wir schon oft gelesen, wir sind viele schon lange dabei und sagen auch, ja, ja. Es geht mir hier um dein tägliches, um mein tägliches, morgen, übermorgen, jeden Tag. Auf was vertraue ich? Auf meine Fähigkeiten, es hinzubekommen, mein Leben irgendwie hinzukriegen, meine Kinder großzukriegen. Was auch immer. Mein Geld beisammen zu halten. Irgendwie mich zu erholen. Mein, was weiß ich, auf was vertraue ich? Und ich glaube, dass es in der Gesellschaft wirklich auch so ein Ding ist. Ich glaube, dass es wirklich unsere Herausforderung ist. Unsere Gesellschaft ist so geprägt, dass es um mich geht. Da geht es so viel darum, gedanklich, auch finanziell, auch zeitlich, sich um mich und vielleicht noch meine Familie so zu drehen, um meine Verpflichtungen oder auch um mein Vergnügen. Und ich habe irgendwie die gleichen Herausforderungen, aber ich habe ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen, immer wieder, zu sagen, nee, ich will wirklich nicht auf meine Fähigkeiten vertrauen. Ich muss das nicht hinbekommen. Ich will euch einfach ein Beispiel erzählen, ohne dass ich sagen will, okay, also ich will damit nicht angeben, sondern ich will euch echt damit Hunger machen. Das eine ist zum Beispiel das Finanzielle, dass wir sehr wohl uns sehr überlegen, wo geben wir unser Geld aus und wo nicht. Auch überlegen müssen. So, und gleichzeitig Gott so oft herausfordert, großzügig zu sein, hohe Beträge zu geben, wo nichts mehr vom Konto kommt, so dann, wo man eben dann selber nicht weiß, was ist dann für mich? Was ja? Meine Kinder, Samuel braucht Fußballschuhe, die drücken. Was ist dann mit meinem Kind? Und Gott sagt, gib der Missionarin so und so viel. Kann ich eigentlich nicht machen. So, und oder Sachen, die wir nicht mehr brauchen, aber auch echt gut erhalten sind, hochwertig sind, einfach auch großzügig herschenken, ohne was zurückzuverlangen auch. Auch das ist auch dieses Investieren, was Matthias am Anfang sagte, ohne zu gucken, was kommt rum, sondern einfach das großzügig herzugeben. Und wir haben das so, so oft erlebt, oder ich meine, wer bei uns schon mal zu Hause war, der sieht das. Niemand von außen würde denken, dass Markus 40% von der Krankenschwester verdient, dafür 100% arbeitet und ein bisschen noch seine Firmen macht. Never ever. Niemand würde das vermuten, weil unsere Nachbarn sind echt fast neidisch auf das, was wir haben, weil sie strengen sich so sehr an, arbeiten 40 Stunden, nehmen noch einen Job an und noch, um irgendwas zu erreichen. Und ich muss echt sagen, es ist einfach, das ist ein Prinzip Gottes. Gott schenkt so viel Gunst, das ist nicht, wir sind so toll, auf gar keinen Fall. Gott schenkt so viel Gunst durch das bisschen, was Markus in die Firma dort reinsteckt. Und er bewegt auch immer wieder Menschenherzen, Geld zu geben oder ganz oft sind Leute, die Jesus nicht kennen, die uns große Geschenke machen, Sachen, die sie nicht mehr brauchen, wirklich noch richtig gut erhaltene Sachen uns bringen und so weiter. Und ich denke, okay, das ist echt, ich werde mein Herz daran nicht halten, dranhängen, wenn wir nach Afrika gehen sollen, das mache ich nicht zum Spaß, dann würde ich das verkaufen. Doch, würde ich machen, kannst da mitkommen. Ich würde es machen. So, ich will damit einfach sagen, und ein wirklich ganz krasses Beispiel ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber es war die Zeit, wo wir vor der Entscheidung standen, ob Markus, er war ja in der Elim damals voll angestellt. Wir hatten auch gebaut, hatten noch 170.000 Schulden auf dem Haus. Ob er eben, es ging hier um die Anstellung hier und hier ist er deutlich weniger und so, ob wir den Schritt gehen. Und das ist eine Verpflichtung im Nacken, natürlich, ja. Und die Konsequenz, ich bin auch nicht doof, ich kann auch bis zu Ende rechnen. Und irgendwie, ja, wir haben uns entschieden, das zu tun. Und wirklich, das, ich weiß nicht genau, wann es war, es war gegen Ende, im Herbst. Und Ende des Jahres kriegen wir eine Erbschaft, die wir nicht, also das war nicht abzusehen, das war nicht, also nicht eine Oma, die schon kurz vorm Abkratzen war, wo klar war, was rumkommt, so, dass man es einkalkulieren kann, sondern das war wirklich unverhofft. Genau 170.000 Euro und wir hatten damals einen Kredit, wo wir das komplett abzahlen konnten auf einmal. Und wo ich sage, Gott lässt sich nicht lumpen. Hundertfach in dieser Welt alles, was wir brauchen. Mehr, als du aufgegeben hast. Mehr. Und noch viel mehr, nämlich nicht nur den Besitz und das, was man dann hat, sondern es ist ein völlig anderes Leben. Nämlich, wenn der Ansatz ist, ich bin dafür verantwortlich, dass ich alle meine Sachen zusammenhalte. Ich kann nichts geben, weil ich bin so mit meinen Sachen beschäftigt. Ich kann mich nicht um jemand anders kümmern. Ich muss selber gucken. Ich habe einen anstrengenden Job. Ich habe das und das und das und das. Ich habe so viele Verpflichtungen. Ich kann nichts geben. Ich muss gucken, dass ich meins irgendwie unter Kontrolle kriege. Zeitlich zum Beispiel, finanziell, egal. Ehrlich gesagt, das ist super anstrengend. Und alles, was das Thema Reich Gottes anbelangt, das wird gar nicht richtig funktionieren. Und es überfordert maßlos. Es ist ein Anspruch, was ich nicht schaffe. Das ist wie der Jüngling, der hat es so gehört, der hat es gehört, scheiße, jetzt muss ich das auch noch. Ich habe schon alles. Weißt du, wie viel Kraft es mich kostet? Jetzt das auch noch. Und deswegen geht er traurig weg. Er hat nicht verstanden, wozu Jesus eigentlich einlädt. Er will dich befreien von diesem Ganzen und da ist ein viel höheres, eine ganz andere Dimension. Und so ist es für mich auch ein anderes Beispiel. Für mich ist das Thema Zeit auch so. Also natürlich habe ich eigentlich mehr als genug zu tun. Ich brauche, glaube ich, euch nicht erzählen. 3 Kinder, Haus, Firma, Gemeinde. So, es wird ja, also. Und dann habe ich dazu hin ja gerade wenig Kraft. Also eigentlich wäre es super klug zu sagen, nee, also tut mir leid, ich muss mich um mich und meine Familie kümmern und mehr geht nicht. Das würde dir jeder Psychologe raten. Und es ist ja auch richtig, auf sein Maß zu achten. Da ist eine Spannung. Aber es gibt für mich eine Grundsatzentscheidung. Ich habe mich entschieden zu sagen, ich werde weiter in Menschen investieren, ich werde weiterhin mir die Zeit nehmen, wenn ich im Kaufland bin und ich merke, hier ist jemand, dem tut es einfach mal gut, mal kurz 2 Minuten zu quatschen, dann halte ich an. Wenn jemand an der Tür klingelt und braucht ein Gespräch oder jemand fragt, Mensch Svenja, können wir mal irgendwie, kannst du mal. Ja, ich werde natürlich auch gucken, ich lasse mich nicht ausnutzen, so, ich muss nicht Erwartungen erfüllen, aber wo ich merke, ich will weitergeben und auch die Zeit mit Jesus. Die wertvollste Zeit für mich ist morgens, wenn meine Kinder alle fort sind. Da kann ich mal echt richtig was arbeiten oder mal Zeit für mich haben, theoretisch. Und für mich heißt das konkret, von der allerbesten Zeit des Tages gebe ich regelmäßig, das ist jetzt kein Anspruch, das ist nicht, ihr müsst das auch so machen, das ist, ich erzähle einfach aus meinem Leben, wie ich das lebe, okay? Gehe ich regelmäßig eine Stunde spazieren und habe einfach Zeit mit Jesus, weil ich so sehr brauche, seine Gegenwart und was er über mich denkt und was er zu anderen sagt und was er sagt, was er denkt, weil ich das brauche. Und ich könnte wirklich sagen, das geht nicht, wenn meine To-Do-Liste, geh einfach mal, komm heute Nachmittag zu Besuch, da siehst du es, ein Teil von der To-Do-Liste. Und es ist nicht meinem Typ entsprechend. Ich bin nicht so ein, ach, ist mir doch egal, ach, wird schon, ich bin das Gegenteil davon, glaub mir. So, aber es, ich habe nicht das Empfinden, oh, also ich gehe nicht unter der Last kaputt, was noch zu tun ist. Von der To-Do-Liste bin ich nicht erschlagen. Obwohl ich von meinem Typ her so wäre, ne? Also, aber weil ich gesagt habe, irgendwie nicht meine Fähigkeit, nicht ich muss meins irgendwie hinkriegen, sondern ich will alles aufgeben für ihn und er kümmert sich. Und ich glaube, es gibt halt diese zwei Möglichkeiten zu leben. Entweder auf meine Fähigkeit zu vertrauen, was ich vorher schon sagte, meine Zeit, mein Geld, meine Erholung, mein Erfolg, alles zusammenzuhalten. Oder ich sage eben Stopp. Stopp. Ich mache hier nicht mehr mit, ich gebe die Kontrolle an Jesus ab. Und ich glaube, dass er wirklich heute so liebevoll, wie er vor dem Jüngling stand, auch vor dir steht und wirklich wirbt und sagt, ich habe so viel mehr für dich. So viel mehr. Es kostet scheinbar erstmal alles. Es kostet es auch. Also wer genau zugehört hat, der hat die Spannung auch gehört, wo ich von den Beispielen erzählt habe. Kein Geld auf dem Konto, To-Do-Liste quillt über, ja? Das habe ich auch gesagt. Das kostet es. Das ist eine Spannung, es ist nicht nur yeah, yeah. Aber wer genau zugehört hat, hat auch den viel Mehrwert gehört. Das komplett andere Leben. Weil plötzlich Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich sind. Es ist nicht das Limit meine Fähigkeit, sondern seine. Und ich glaube, dass Gott uns heute echt, also ich bin sehr gedrängt, das weiterzugeben, dass Gott uns heute wirklich einlädt, völlige Hingabe an Jesus. Und als ich so drüber nachdachte in der Vorbereitung, kam mir noch so, ich kenne das aus meinem Leben auch, dass man dann denkt, ja, aber wie kann ich das hingeben? Da brauche ich aber erst noch mehr Punkt, Punkt, Punkt. Noch mehr Erfahrung, noch mehr seine Liebe, was weiß ich, da brauche ich noch mehr, um das geben zu können. Und ich glaube, es ist ein anderer Zugang. Ich glaube, wenn du spürst und angesprochen bist und spürst, das ist wahr vom Heiligen Geist. Und wenn du irgendwie in deinem Inneren merkst, eigentlich ist das, wo ich rein will, dann triff die Entscheidung. Und man darf sich natürlich dafür auch Zeit nehmen, das zu durchdenken und so weiter. Aber trifft die Entscheidung und Gott belohnt das. Und bei mir persönlich war das so. Ich habe mit 9, war ich irgendwo auf einer Veranstaltung und hat jemand vorne erzählt. Und ich habe gespürt, es geht so viel Liebe Gottes von der Person aus, dass ich gesagt habe, ich gebe mein Leben Jesus. Dazwischen ist nicht sehr viel passiert. Mit 12 war ich dann auf einer großen Veranstaltungen, wo vorne jemand stand und erzählt hat, was er mit Jesus erlebt. Und ich habe gespürt, was für eine Beziehung der hat. Also die eigentlich, Jackie Pullinger, das kaum jemand mehr kennen. Was für eine Beziehung sie hat, was sie mit Gott erlebt. Und auch welche Liebe Gottes von ihr ausgeht. Aber es war nicht in dem Moment, habe ich persönlich von Gott das gespürt, sondern was da transportiert wird. Und ich wusste, das will ich haben. Und es wurde die Frage gestellt, die ist super mutig und die muss auch nicht jeder so beantworten, aber die Frage war, würdest du für Jesus dein Leben geben? Und ich war zwar erst 12, aber ich war im vollen Bewusstsein dem, was ich tue und habe unter Tränen gesagt, ich würde es tun und dazu stehe ich heute noch. Ich würde es tun. Und es war nicht, weil ich so über die Maßen Liebe Gottes in dem Moment gespürt habe. Das kam alles danach. Aber weil ich gesehen habe, das ist wahr und das will ich. Und okay, hier bin ich. Genau, und ich verstehe das, dass das total, dieser Gedanke zu sagen, ich lasse alles los, wenn ich alles aufgebe, was passiert dann? Dann habe ich ja keinen Plan B, wie soll das denn funktionieren? Ich verstehe das, ich verstehe auch die Überforderung oder fast schon den Ärger auch, wenn ich sowas sage, kann man vorstellen, dass manche ärgert. Das verstehe ich. Oder dass man Angst hat und sagt, ich verstehe das. Das gehört dazu, ja, das ist so. Ja, das kann ich nicht wegleugnen, das kann ich dir auch nicht abnehmen, das kann ich auch nicht schönreden. Aber ich kann dir eins sagen, dass es funktioniert. Dass er das hält, was er verspricht. Und dass es so viel besser ist als vorher. Um Welten. Das kann man nicht nur sagen, es ist ein bisschen ein Upgrade. Das ist eine andere Dimension. Und die auch nur so, die in die es nur so reingeht. Genau. Soweit von mir. Also wirklich nochmal, Jesus lädt dich ein, wie er sagt, zum Jüngling hat er gesagt, gib alles, was du hast, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Könnte auch sagen, lass los, was dich zurückhält und folge mir nach in ein Leben in einer anderen Dimension. Wirklich nochmal nachzudenken, okay, wie funktioniert dein Leben? Und willst du darauf einschlagen? Also in das Angebot einschlagen, genau.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Gott, also generell, aber heute im Besonderen etwas tun möchte. Und zwar geht es bei diesem ganzen Thema um eine innere Freiheit. Das ist die Richtung, um die es geht. Und ich will einen Punkt, den die Svenja schon gesagt hat, den will ich nochmal herausstreichen. Da ist dieser junge Mann. Und Jesus ist ja nicht gegen Reichtum, so. Also Geld war ja nicht das Problem, sondern es geht um das Herz. Und dieser junge Mann kommt und sagt, ja, was muss ich tun? Und wenn du fragst, was muss ich tun, dann wird die Antwort immer sein, alles erfüllen. Und Jesus möchte uns freisetzen von uns selber. Und er möchte, dass wir anfangen, in ihm zu leben. Und da hat Sven ja ganz viel gesagt. Und ich möchte eine Bibelstelle kurz noch ergänzen. Da ging es vorher auch nochmal, wir hatten das letzten Sonntag, wer bestimmt mich, Gott oder Mammon? Und dann kommt auch dieser Vergleich mit den Vögeln und wie gut die alle versorgt sind, und ich will gar nicht so viel machen, erzählen. Aber es gibt diesen Vers, trachtet, ich lese ab, also Matthäus 6 ab Vers 32, denn nach all diesen Dingen trachten die Menschen, die Gott nicht kennen. Also was habe ich zu essen, was werden wir trinken, mit was werden wir uns kleiden. Nach all diesen Dingen trachten die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die Gott in unserem Leben nochmal ganz bewusst gehen möchte. Zu sagen, wir wollen in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Und ich will da rein. Und ich will da rein, dass ich sage, ich lege mein Leben nieder. Und in dem Moment, wo ich das tue, anerkenne ich, dass ich nicht Herr über mein Leben bin, sondern jemand anderes. Und wenn es da jemand gibt, der Herr über mein Leben ist, bedeutet das vor allem, dass da jemand da ist, der sich sorgt und kümmert. Und dass da jemand da ist, der nach mir schaut. Und dass da jemand da ist, der mich versorgt. Und dass da jemand da ist, der schaut, dass in meinem Leben wirklich Türen aufgehen. Und dass, wenn ich gebe, dass ich immer genügend in der Tasche habe, weil ich gebe ja nicht für mich, sondern ich gebe für ihn. Und wenn ich für ihn gebe, dann ist er mehr als großzügig und wird mir meistens nicht nur zurückgeben, was ich ausgegeben habe, sondern aufrunden. Also so machen das gute Eltern. So. Und wenn ich Zeit einsetze, dann wird er dafür sorgen, dass in meinem Leben Dinge wirklich schnell laufen und dass Leute übernatürlich in mein Leben kommen, die das echt unterstützen, was Gott in meinem Leben vorhat. So, ich habe keine Angst mehr davor zu geben. Ich habe keine Angst mehr davor. Und ich habe auch keine Angst mehr davor, mein Leben niederzulegen. Weil ich weiß und erfahren habe und unsere Zeugnisse im Hintergrund habe von vielen Momenten, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht. Und Gott war so übernatürlich da. Ob das um Zeit geht, um das in Menschen investieren geht, ob das meine Aufgaben liegen lassen, ob das zuerst an andere denken geht, ob das um Geld geht, das ist egal. Ich habe wirklich keine Angst mehr, weil ich erfahren habe, trachtet zuerst, ist eine Realität und vor allem ist es eine Wahrheit und ein Erleben, in das Gott uns reinlockt. Und ich will ein paar Dinge kurz nochmal zusammenfassen. Schau, wenn du dastehst und sagst, oh, Markus, manches, was ich heute höre, was ich das letzte Mal gehört habe, das fordert mich wirklich heraus. Muss ich das jetzt auch alles noch machen? Ich glaube, Jesus liebt dich, also wirklich sehr. Und was er tun möchte, er möchte dich befreien von dieser Lüge, was muss ich alles tun, wo er doch alles schon bezahlt hat. Und er zuerst einlädt in eine Beziehung und dass wir gar nichts tun müssen. Ich glaube, Jesus möchte dich an diesen Punkt immer wieder, also auch mich, uns alle, immer wieder an diesen Punkt führen, dass wir aus einer Ruhe und einer Identität und einer Sicherheit kommen. Aber das Zweite, wenn wir zu Hause sind und wenn wir einen Vater haben, dann möchte er uns Offenbarung schenken über das, was bei ihm möglich ist. Und der Punkt mit Offenbarung ist folgender, dass wir manchmal verwechseln, die Lydia hat es angesprochen, Offenbarung und das richtige Wissen zu haben. Weil ganz ehrlich, also ich finde es nicht so wichtig, ob auch ein paar große Leute oder Leute hier, die auch alle groß sind, ob die beeindruckt sind von dem, was ich alles an Wissen wiedergeben kann. Der Heilige Geist ist in mir. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird dir alles hinzugefügt. Ich kann dieselben Dinge tun, die Jesus getan hat und größere. Weißt du, mir bedeutet es wenig, ob ich dem Manfred Land sagen kann, Manfred, ich weiß das alles, was mich wirklich interessiert, ob ich das in meinem Leben erfahre. Oder das ist doch, am Ende ist das die Messlatte. Erfahre ich, Gott versorgt oder erfahre ich es nicht? Erfahre ich, dass er treu ist, wenn ich gebe? Erfahre ich, dass der Heilige Geist tatsächlich in mir ist und dass dieselben Dinge, die er getan hat, dass die anfangen, sich in meinem Leben wachstümlich zu ereignen? Ich sage nicht alles gleich hundertprozentig, aber dass wachstümlich Dinge passieren und dass die Richtung stimmt. Macht das irgendwie Sinn? Das ist doch am Ende, was zählt. Und ich glaube, dass Jesus uns auffordert, Hunger nach diesen Dingen zu haben und dass wir anfangen, ehrlich zu werden und manchmal unsere Knie zu beugen und zu sagen, es gibt dieses Wort mit SCH, manchmal ist es hilfreich. Ich weiß alles, aber ich sehe so wenig. Und es bringt mich an den Punkt, wo ich sagen kann, wahrscheinlich muss ich über ein paar Dinge in meinem Leben nachdenken. Das wird dazu führen. Und das Erste, was dazu hilfreich ist, ist zu sagen, Gott, ich komme zu dir und ich beug meine Knie vor dir und ich will wirklich sehen, dass diese Dinge wahr und real in meinem Leben werden. Und ich habe Sehnsucht danach. Und der erste Schritt ist zu sagen, Jesus, ich kann es nicht und ich brauche dich. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt, sich vor Gott zu demütigen und demütig zu bleiben und zu sagen, weißt du, ich will mich nicht mit ein paar frommen Worthülsen zufrieden geben. Ich will in die Realität dieser Verheißung. Und ich werde so lange unzufrieden sein, bis ich sie sehe. Und ich werde meinen Freunden, Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, ich werde so lange unbequeme Fragen stellen, bis ich da drin bin. Und da geht es nicht um, ich bin generell unzufrieden. Da geht es auch nicht darum, ich zweifle an den Verheißungen. sondern es geht darum, dass ich nicht so tue, als hätte ich Verheißungen, die ich in meinem Leben nicht sehe. Hier wird davon gesprochen. Womit sollen wir uns kleiden? Was sollen wir trinken? Was werden wir essen? Es geht um mein tägliches Leben. Und einer Verheißung zu glauben, zu sagen, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt, bedeutet für mich ganz konkret, jetzt habe ich es, glaube ich, ausgemacht, aber ist egal. Ich mache einmal meinen Kalender auf und ich mache einmal mein Bankkonto auf und dann werde ich dort wiederfinden, was ich glaube. Weil wenn das, dass ich glaube, dass Gott sich tatsächlich um alles sorgt, sich nicht widerspiegelt in dem, dass ich Menschen gebe und bei Menschen bin und mich um Reich Gottes kümmere, es tut mir echt leid. Also wenn das bei mir so ist, bei mir kann ich ja selber sehr klar sein. Markus, du verarschst dich selber und du belügst dich und du hast ein paar fromme Richtigkeiten. Aber was dir fehlt, ist das Leben. Und das Leben findest du, lieber Markus, in deinem Kalender, in deinem Portemonnaie. Und ich will dich so gerne freigesetzt sehen. Das ist, was Jesus für uns alle vorhat. Was er für uns alle vorhat. Wie mit dem reichen Jüngling. Hier ist unsere Einladung. Wir sind tief davon überzeugt, dass da, wo wir anfangen, ihm zu vertrauen, dass Gott ein Belohner ist. Und zwar nicht nur in der zukünftigen Welt. Und dass wir weit davon weg sind, dass das, was der Himmel als normal ansieht, dass wir das schon erleben. Ich glaube, dass eine Versorgung, dass wir, weil wir für Gottes Reich gehen und wir schuldenfrei sind, dass das noch nichts ist. Also ich glaube das. Ich glaube, dass Gott ein Maß für dich hat, das du empfängst an Freunden, an Zeit, an Kraft, an allem, was du brauchst, um sein Reich zu bauen. Ich bin da tief davon überzeugt und ich glaube, wir kratzen erst an der Oberfläche von dem, was der Himmel bereitstellt. Und es geht gar nicht darum, was wartet da alles. Haben wir noch im Ohr, was der Matthias erzählt hat? Ich mache etwas, weil es richtig ist und weil ich Gott liebe. Und währenddem ich das tue, schenkt Gott Gunst auf mein Leben und ich werde gesegnet, in dem Fall mit einem Ehemann, der über die Maßen reich war und auf einmal alles in meinem Leben nicht mehr das Problem ist. Und der Punkt ist, diese Frau ist nicht frei geworden, als sie viel Geld hatte, sondern sie war frei, als sie sich entschieden hat zu dienen. Und das andere, da ist sie einfach frei geblieben. Versteht ihr, es geht uns um das Herz. Es geht wirklich um das Herz, wie bei dem reichen Jüngling. Oh, Jesus, helf mir, das Ding irgendwie gut zu Ende zu kriegen. Lydia, würdest du den Tisch irgendwie auf die Seite tun? Wir würden gerne eine Einladung aussprechen. Schau, wenn es dir so geht, dass du merkst, ich brauche Jesus als Retter und als Freund und als Liebhaber meiner Seele, der mich annimmt ohne Bedingung, da werden wir noch einen Raum haben, heute oder später oder das nächste Mal. Aber heute wollen wir zuallererst eine Einladung aussprechen, dass da ein König im Himmel ist, der sagt, ich baue mein Königreich. und ich werde meine Leute schützen und ich werde meine Leute frei machen. Und wir haben, glaube ich, die Svenja mit den ganzen Geschichten im Ohr. Und der Punkt, auf den aus meiner Sicht ganz viel zurückzuführen ist, ist folgender. Wir müssen, oder damit wir im Leben stehen können, wird es immer so sein, dass wir uns vor einer Sache im Leben beugen. Vor einer Sache werden wir uns beugen. Und es ist entweder Geld oder was denken andere von mir? Wie sehe ich aus? Mein eigener Stolz? Oder ich beuge mich vor Gott. Und der Punkt ist, egal vor was ich mich beuge, das Ding, vor dem ich mich beuge, das wird mich bestimmen, egal was meine anderen Absichten sind. Weil das der höchste Wert ist, der mich bestimmt. Und leider ist mit unserer Entscheidung, Jesus, ich brauche dich als Retter, nicht automatisch geklärt die Herrschaftsfrage in meinem Leben. Und die Frage ist, also da geht es mir nicht um Ewigkeit, sondern um alltägliche Praxis. Und ich glaube, es braucht immer wieder dieses Jesus, ich will mich vor dir beugen. Und wenn du merkst, Gott redet zu dir, ich möchte dich bitten, etwas zu tun, was dir hilft. Und ich will zwei Dinge kurz ansprechen. Wenn du jemand bist, der prinzipiell viel überlegt und sagt, oh, da fallen mir ganz viele Sachen ein, ich treffe so eine Entscheidung nicht einfach nur, ich gehe jetzt nach vorne und dann ist es geklärt und morgen vergessen. Dann will ich dich einladen, nicht nach vorne zu gehen, sondern deinem Herzen zu sagen, ich werde dieser Frage nachgehen und vielleicht innerlich vorzukommen und zu sagen, Jesus, helf mir, ich will dort rein, obwohl ich noch nicht alles verstehe. Und wenn du sagst, ich weiß auch noch nicht alles, was es bedeutet, aber ich will das, was ich verstanden habe, festmachen und sagen, hier will ich einen Durchbruch, dann will ich dich auch einladen, komm doch nach vorne, knie dich nieder und sag irgendwie Jesus, was es für dich bedeutet, dass er regiert. Und dass er dich versorgt, ist eine Verheißung. Und dass er dich freisetzt, wird er nebenher tun. Und dass er dich lieb hat, ist sowieso klar. Selbst wenn wir gar nichts tun. Aber heute will er uns freigesetzt sehen. Will er uns wirklich freigesetzt sehen von dem ganzen Quatsch, der uns manchmal so zurückhält. So, jetzt bin ich fertig. Wenn du was mit Jesus klären willst, hier ist ein Kreuz. Wer bestimmt mich? Und das ist die gute Nachricht. Du bestimmst, wer auf dem Thron sitzt. Das ist deine Entscheidung. So, darf ich dich einladen, wenn du merkst, ich will vor Gott was klären. Ich will in diese Dimension von Freiheit. Willst du nach vorne kommen? Dann würde ich sagen, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Auf los.
Und ich glaube, dass die Überschrift, die hier drüber steht, eigentlich falsch ist. Es ist nämlich nicht unbequemer Jesus, sondern liebender Jesus. Und ich bete echt, dass du das, was du heute gehört hast, hören kannst als Einladung des liebenden Jesus und nicht an den Anspruchsvollen, der irgendwas jetzt noch mehr will. Und ich bete, dass jegliche Verdammnis keinen Raum hier hat, sondern wirklich du die Gnade spürst. Die Gnade spürst, dass Gott dich befreien will, hineinlockt in was viel Besseres. Du gibst eine alte Schrottkarre, die immer ausgeht, die nur Reparaturen hat, gegen ein, ich weiß nicht, was für ein Auto ab. Da gibt es ein völlig anderes, es ist was völlig anderes. Das ist das Angebot. Und ich bete, dass du das sehen kannst, die Liebe Jesu in dem.
Wir werden heute offenes Ende machen. Also, Ralf wird noch ein bisschen spielen. Vielleicht wollt ihr noch singen oder beten oder wie auch immer. Also, wir sind frei. Wenn du merkst, irgendwie da ist was, ich will dich umwerben für eine mutige Entscheidung. So, also nicht, weil damit hier vorne viele sind, sondern ich will dich ermutigen für eine mutige Entscheidung vor Jesus. So, ich habe für alle, die hier vorne sind, ich würde euch gerne noch was sagen. Ich komme mal hier vor. So, also nicht. Weil ich tatsächlich glaube, dass Jesus euch noch mal was sagt. Und zwar, das Sorgen hat ein Ende. Und ich kümmere mich um deine Identität. Ich kümmere mich auch darum, wie du dastehst. Ich werde für dich streiten. Du kannst wirklich damit aufhören. Du kannst aufhören damit, selber danach zu trachten, wie du wahrgenommen wirst, was Menschen über dich denken, was sie von dir halten. Ich werde lauter reden und ich werde dich befreien von dieser Menschenfurcht. Und ich kümmere mich auch um deine Anliegen und um deine Zeit und um das Maß an Kraft. Und ich segne dich mit einem neuen Maß an Kraft und dass dich Herausforderungen weder emotional noch kräftemäßig echt runterziehen. Und du wirst erleben, wie meine Kraft in dir stark wird und wie du überwindest und wie ich dir Sieg gebe. Und ich kümmere mich auch um alles, was du brauchst an Mitteln. Und da geht es am wenigsten um Geld, aber das machen wir nebenher. Sondern es geht um das, was du brauchst, um mein Reich zu bauen. Du wirst Mitstreiter finden, du wirst Leute an der Seite haben, die dasselbe Anliegen haben. Aber ich brauche dein Herz. So, dem Demütigen gibt Gott Gnade und die Gnade ist für dich da. Ich will dir das echt nochmal zusagen. Er wird sich auch um deinen Terminplan kümmern und dass Dinge wirklich übernatürlich schnell gehen und Dinge abgearbeitet werden und Sorgen, dass du Sorgen wirklich los bist, weil er sich kümmert und weil du diesen Frieden in deinem Herzen spürst und weil du merkst, dass dieser Friede dich echt freisetzt und zu neuen, mutigen, kühnen Handlungen schreiten lässt. Okay? Also ich kriegt ihr die Augen auf für einen kurzen Moment? Das wäre echt cool. Also ich glaube wirklich, dass Jesus über die Gebundenheiten lacht. Also über Menschenfurcht, über es reicht nicht, über es geht nicht, es ist zu schwer. Ich glaube, er lacht darüber und er will euch mit reinnehmen in eine neue Realität. So, also ihr könnt weitermachen, aber ich wollte euch das echt nochmal zusprechen, weil im Himmel ist es wirklich leicht. Okay? So, und ich weiß auch nicht, Ralf spielt vielleicht noch was. Wenn du gerne essen willst, draußen gibt's lecker essen. Danke an alle, die gekocht haben, wer sich noch eintragen will und auch mal kochen will. Das ist ein Ausdruck, wie man andere segnen kann. Das kann man machen. Wer sagt, wow, mir geht's heute echt gut und ich habe noch gar nicht so viel Hunger, segne doch mit alle, die hier sind. Weil ich glaube, das sind wirklich bedeutsame Entscheidungen. Okay, wir machen offenes Ende. Wer hier vorne bleiben will, der bleibt noch ein bisschen.